Was schätzt du ein, wie wirken sich diese Verfahren und diese Repressionen des Staates auf die Mobilisierungsfähigkeit von Widerstandsbewegungen aus?
Das kann man so allgemein, finde ich, ganz schlecht sagen. Ich fand bei den Durchsuchungen vom 9. Mai, die ja eben auch 129a-Verfahren sind, hatte das zwei Auswirkungen. Ganz deutlich war ja, dass es danach ganz massiven Protest und Widerstand gab, dass sich viele Leute solidarisiert haben, gesagt haben, also so geht's aber nicht, das könnt ihr mit uns nicht machen, jetzt erst recht, und hat viel mobilisiert. Es gab eine große Demo in Berlin, es sind ganz viele Leute gekommen, die sich auch darauf bezogen haben, dass wir uns sowas nicht unterschieben lassen, sozusagen diesen Terrorismusvorwurf. Insofern hat es da, glaube ich, nicht gegriffen, sondern wurde allgemein so eingeschätzt, dass das der Mobilisierung erst noch viel Schwung gegeben hat und das BKA und die Bundesanwaltschaft sich da durchaus selber ein ziemliches Ei gelegt haben. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass die Angst, die schon vor dem G8 geschürt worden ist durch die kommerziellen Medien und die Bundesregierung, auch viele Leute abgeschreckt hat. Also dass die Mobilisierung vor den Durchsuchungen vom 9. Mai ziemlich schwach war, also was heißt schwach, aber nicht so groß war. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass viele Leute Angst davor hatten, eben in dieselbe Schublade mit den Krawallmachern, mit den Gewalttätern, mit irgendwas gesteckt zu werden, was vielleicht tatsächlich wirklich gefährliche Anschläge organisieren will, was ja alles gar nicht stattgefunden hat, aber was, glaube ich, viele Leute verschreckt hat. Also da glaube ich schon, dass also diese Einschüchterung funktioniert hat. Und in dem Verfahren, was uns jetzt hier in Berlin betrifft, die Festnahmen vom 31.07., dieses Verfahren, wo Leuten vorgeworfen wird, zur militanten Gruppe zu gehören, habe ich auch den Eindruck, dass schon viele Leute sich solidarisieren. Die Unterstützung ist ja sehr groß und es kommen auch ständig neue Leute dazu. Das finde ich ganz wunderbar. Und gleichzeitig finde ich als persönlich Betroffene, eben als Freundin von André, auch deutlich zu merken, dass Leute erstmal sich überlegen, wie sie sich verhalten. Man spürt schon auch, dass teilweise Leute auf Abstand gehen, und ich kann ihnen das nicht vorwerfen. Das ist tatsächlich inzwischen gefährlich, uns zu kontaktieren. Ich habe von mir aus auch nach den Festnahmen, nachdem ich so ein bisschen wieder zu mir kam, überlegt, okay, ich rufe jetzt nicht einfach Leute an, ich überlasse es den Leuten selber, ob sie mich kontaktieren wollen, weil sie wissen, in dem Moment, wo sie Kontakt zu uns aufnehmen, zu unserer Familie, uns anrufen, sind sie sofort mit in diesen Überwachungsmaßnahmen. Und das überlasse ich natürlich jeder Person selber zu entscheiden, ob sie das tun will oder nicht. Und allein diese Schere im Kopf, nicht mehr frei mit Leuten zu kommunizieren, und auf der anderen Seite bei den Leuten zu wissen, wenn sie mich anrufen und einfach nur nachfragen wollen, wie es mir geht, sind sie sofort schon fast Terroristensympathisantin. Das ist natürlich furchtbar. Das ist persönlich total furchtbar. Das ist wahnsinnig anstrengend im alltäglichen Leben und führt sicherlich dazu, dass einige Leute sich das überlegt haben, ob sie das machen wollen oder nicht.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, als persönlich Betroffene von solchen Überwachungsmaßnahmen verändert sich ja auch dein Alltagsleben. Was hat das für Auswirkungen auf dich, auf eure Familie gehabt und ja auf euer ganz normales Alltagsleben, vielleicht auch auf euer Verhältnis zu euren Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen?
Also ganz konkret hat ja André 3 Wochen in Moabit im Knast gesessen, und das hat ganz erhebliche Auswirkungen auf eine Familie mit Kleinkindern, was an sich schon im Alltag nicht ganz unanstrengend ist. Und wenn dann ein Elternteil wegfällt, dann heißt das ganz praktisch, dass ich das alles alleine stemmen muss, mein sonstiges Leben ziemlich zu kurz kommt und ich plötzlich sozusagen nur noch die Mutter und Frau in der Familie bin, die sich versucht, um alles zu kümmern. Das ist ganz praktisch schwierig. Zu wissen, dass wir diese Totalüberwachung seit einem Jahr haben, ob das jetzt noch weiter dauert, weiß ich nicht, nehme ich aber an. Also bei André wissen wir, dass der weiter überwacht wird. Was alles andere, jetzt meine E-Mail und Internet und Telefone angeht, gehe ich einfach davon aus, dass das so ist. Und das ist natürlich permanent total belastend, zu wissen, dass alles mitgehört wird. Also die Geschichte mit der schwarzen Tüte ist ja ziemlich rumgegangen. Also zu wissen, André telefoniert mit seiner Mutter, die formuliert einen Satz etwas unglücklich, und wir haben gleich eine BKA-Durchsuchung nachmittags, während die Kinder in der Wohnung sind. Das wissen wir eben die ganze Zeit. Und die ganze Zeit, wenn wir irgendwas sagen am Telefon, hast du immer mit im Kopf, oh Gott, wie sage ich das jetzt, damit sie das nicht wieder missverstehen, damit nicht gleich wieder unterstellt wird, wir würden oder André würde oder ich wüsste über irgendwas oder irgendjemand wüsste irgendwas oder... Also du denkst halt die ganze Zeit darüber nach, wie das interpretiert werden kann, weil wenn du die Akten liest, siehst du, dass dein ganzes Leben permanent in einer Weise interpretiert wird, wie du es nicht führst, und dass das dann aber aktenkundig wird und eventuell in Verfahren verwendet wird, und das ist natürlich psychisch wahnsinnig belastend. Das merkt man dann auch körperlich. Also Trauma und Traumatisierung ist ja in der politischen Bewegung mittlerweile, die Beschäftigung damit ist relativ selbstverständlich geworden und das merkt man eben auch. Also ich schlafe schlecht, ich habe Kopfschmerzen, teilweise auch Angstattacken, die aus dem Nichts kommen. Das hat jetzt wieder ein bisschen nachgelassen, seit André wieder da ist und ich nicht mit dieser ganzen Scheiße alleine dastehe. Aber das belastet natürlich permanent. Und die Bedrohung, dass er jetzt womöglich demnächst wieder ins Gefängnis muss, weil die Bundesanwaltschaft findet, die Fluchtgefahr sei so groß und es steht zu befürchten, dass er permanent neue Brandanschläge plant, terroristische Vereinigungen gründet oder sich ins Ausland absetzt. Und deswegen müsse er jetzt wieder ins Gefängnis, die schwebt über uns. Und direkt nach der Entlassung, als die Beschwerde ganz akut war, hat jedes Klingeln an der Tür bei uns natürlich Schreck ausgelöst. Und das ist alles ziemlich anstrengend.